Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 16. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, meine Lieben. Der Löwe ist wieder richtig da und deswegen sind auch wir wieder richtig da und wir haben viel, viel vor. Wir müssen viel reden und wenn man viel reden möchte, dann ist man am besten auch zu viert am Stammtisch, haben wir uns gedacht. Deswegen begrüße ich jetzt als erstes erstmal das Stammtischinventar. Anja und Alex, ich grüße euch.
Servus, Flo.
Und dann haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit für einen namhaften Ex-Löwen. Und dann haben wir uns überlegt, am Wochenende war Pokalauslosung und da hat ein Ex-Löwe ganz besonders zur ARD geguckt, weil da ging es um den Gegner für seinen Verein. Und auch darüber werden wir reden und deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat für uns. Wir sagen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest, Markus Ziereis.
Servus.
Grüß dich. Die wichtigste Frage ist, wie geht's dir, alles in Ordnung und bist du mit einem Getränk ausgestattet?
Tatsächlich habe ich mir jetzt nichts her da, aber mir geht's sehr gut. Ich bin nämlich mitten in der Vorbereitung, deswegen muss ich es leider ein bisschen anders machen wie ihr. Aber wie gesagt, ist alles bestens und ich freue mich riesig dabei zu sein.
Und du bist darüber hinaus noch relativ frisch gebackener Vater, oder?
Ja, tatsächlich, am Sonntag ist er 2 Monate alt geworden, wir haben einen Sohn gekriegt und sind deswegen auch mega happy.
Glückwunsch. Ich glaube aber, er hat schon ein Kevin Volland-Trikot. Ich glaube, ich habe richtig gesehen, oder?
Tatsächlich haben wir gleich, wo wir das erfahren haben, dass er bei der EM dabei ist, haben wir gleich eine Ausstattung uns geholt.
Nein, dann gratulieren wir nochmal ganz, ganz herzlich und dann stoßen wir doch mal auf den Nachwuchs im Hause Ziereis schon mal an. Prost in die Runde.
Prost, Flo.
Prost, Männer.
Die Anja ist heute auch abstinent, oder?
Ich glaube, Anja muss abstinent sein, ja.
Ich muss, ja, tatsächlich.
Die Anja muss nämlich heute frühzeitig weg.
Ja,
Der Hubschrauber geht in 10 Minuten.
25 Minuten muss man dann mindestens auf Gossip mit Guda verzichten.
Ja, wir werden. Du hast Training, oder, Anja?
Ja.
Klär unsere Hörer auf.
Es geht wieder los. Und es juckt mich in den Fingern, deswegen stelle ich dann für 2 Stunden das Gelabere ein und gib mich in die Halle dem Ball wieder hin.
Wir werden versuchen, dich bestmöglich zu vertreten. Aber in diesen ersten 15 Minuten mit Guda werden wir jetzt auf alle Fälle in den Löwenkosmos eintauchen. Wir haben ein paar kleine Themen und dann konzentrieren wir uns voll auf Markus Ziereis. Fangen wir doch mal mit einer kurzen Personalie an. Wir haben ja zuletzt auch mal ein bisschen drüber gesprochen, was könnte denn sein mit Dennis Dressel? Bleibt er bei 60? Geht er nach Darmstadt? Es war ja so ein bisschen hin und her. Da waren wir uns einig, wenn die Summe nicht stimmt, dann wird er bleiben. Und eigentlich ist er ja auch immer noch ein Löwe und das merkt man auch. Und jetzt ist eigentlich so ziemlich klar, Dennis Dressel bleibt bei 60, weil der Preis nicht gestimmt hat. Aber ich habe ehrlicherweise auch so ein bisschen den Eindruck, als dass Dennis Dressel diese Saison trotzdem mehr als ordentlich im Löwentrikot absolvieren wird.
Ja, ich habe nur ein paar Fotos gesehen aus dem Trainingslager, hat dann einen sehr, sehr lockeren und sehr gut gelaunten Eindruck gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man ihm angemerkt hätte, als wäre er irgendwie belastet durch diese Diskussion. Und am Ende, Günter Gorenzel hat es heute ja gesagt, die Diskussion ist beendet, Dennis Dressel bleibt und das ist die einzig richtige Entscheidung, weil bei dem Preis schwach zu werden, das wäre entgegen jeder Vernunft gewesen. Also da geht es auch ums Prinzip ein bisschen.
Ich finde es auch gut, was 60 da jetzt gemacht hat, dass sie einfach vorzeitig quasi den Cut da gezogen haben und ein ganz klares Statement kommuniziert haben.
Vielleicht mal die Frage an Markus. Du hast, glaube ich, im Training den Dennis noch kennengelernt, oder? Das müsste so gerade so die Übergangszeit gewesen sein.
Nee, ich habe den Dennis schon vorher auch schon gekannt. Deswegen, also da haben wir schon noch zusammengespielt gehabt. Ich finde es auch gut, dass jetzt da einfach mal eine klare Richtlinie gefahren wird. Er ist ein überragender Typ und hat super Leistungen gebracht. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass er im zentralen Mittelfeld da weiterhin präsent ist.
Wie ist er denn so auf dem Platz und so neben dem Platz für einen Typ gewesen? Wie hast du ihn damals kennengelernt?
Er ist echt ein ruhiger Kerl. Also der hält sich gefühlt an alles und ist halt wirklich so, der kommt in die Kabine rein, den bemerkst du erstmal gar nicht. Aber durch das, dass er dann das Vertrauen auch vom Trainer gekriegt hat, das hat er einfach auch zurückgegeben. Und dann ist er auch einfach immer lautstärker geworden, auch am Platz dann auch. Und das ist ja sehr wichtig gewesen, weil du dich dann auch weiterentwickeln musst. Und das hat er auch in dem Fall gemacht.
Wie sehr lenkt denn so ein Interesse von einem anderen Verein ab?
Ja, was heißt, ich glaube schon, dass einmal für ihn das Ziel ist, schon höherklassig nochmal einen Schritt zu machen. Ist klar, zweite Liga ist interessant. Für ihn bin ich fest der Überzeugung, dass ihn das jucken wird. Aber er ist halt trotzdem nur ein junger Spieler und deswegen stehen ihm alle Möglichkeiten noch offen. Und vielleicht schafft er es ja wirklich, dass er die Saison mit den Löwen was reißt. Das wäre am schönsten, wenn er den Weg geht in die zweite Liga.
Absolut. Dann gäbe es nämlich auch keinen Grund mehr zu wechseln.
Ja, genau.
Es sei denn, er empfiehlt sich dann plötzlich schon zwei Klassen höher. Aber das werden wir im Laufe dieser Saison sehen.
Grundsätzlich muss ich noch mal kurz einschieben. Es ist menschlich natürlich völlig nachvollziehbar, dass man gerade bei dieser zweiten Liga, die es nächste Saison gibt, da hinschielt als aufstrebender Mittelfeldspieler. Also Dennis Dressel sehe ich sowieso auf lange Sicht in der Bundesliga. Und die nächste Saison wäre halt eine riesen Chance, sich da ein Schaufenster zu stellen. Du hast Duelle gegen Bremen, gegen Hamburg, gegen Schalke. Also eine bessere Möglichkeit gäbe es nicht, sich ein Schaufenster zu stellen. Aber ich glaube, dass er gut beraten ist, nochmal ein Jahr in der dritten Liga bei den Löwen zu spielen.
Stichwort ins Schaufenster stellen und Stichwort Darmstadt bringt uns zwangsweise zum Thema DFB-Pokal. Ich glaube, wir saßen alle vom Fernseher und haben vor allem darauf gewartet, dass das Löwen losgezogen wird, mit Ausnahme der Markus, der hat vor allem gewartet, dass es Bayreuth losgezogen wird. Aber wir mussten ja warten bis zur allerletzten Kugel und irgendwie so ab der Hälfte dachte ich mir, okay, komm, siebt aus. Ich habe dann immer schon so eine Stricherliste gemacht, wer ist denn noch übrig, wer kann es denn noch werden überhaupt? Und am Ende
wurde aber doch schon letzte Woche. Wir haben es doch schon georakelt, oder?
So ein bisschen. Es hat, glaube ich, keiner ausgesprochen. Ja. Es musste Darmstadt werden.
Also spätestens als dann Dortmund irgendwann weg war, das war so zur Hälfte der Auslosung, glaube ich, habe ich nur noch darauf gewartet, dass Darmstadt kommt. Aber wirklich, ernsthaft. Und dann ging es immer weiter und wieder die Löwen nicht gezogen und Darmstadt dann auch nicht im Profitopf. Und dann war für mich irgendwann klar, dass das so kommen wird.
Ich habe es mal wieder nicht geschaut und mitgekriegt, gell? Ich saß im Auto. Also du musst auch wissen, Markus, es ist immer am besten, wenn ich die Löwenspiele nicht schaue.
Ja, okay,
das wird uns auch schon von den Usern geschrieben. Hoffentlich ist die Anja wieder am Berg oder so.
Ja, sehr gut. Schau nie wieder Spiel an.
Auf jeden Fall saß ich im Auto und dann ich so. Und dann wurde mir gesagt, ja, okay, Auslosung. Und ich so, ja, mich interessieren keine Lose außer 60. Wer wurde gezogen? Ja, Darmstadt. Ich habe gedacht, ich verreiße das Lenkrad, wirklich.
Also bitte. Das war echt der Zufall dann wieder, gell.
Aber wenn wir jetzt mal das Dressel-Thema so ein bisschen außen vor lassen. Ich persönlich finde Darmstadt erstens gar nicht so ein unattraktives Los, wie vielleicht manch anderer denkt. Das ist doch auch ein Name, der nach was klingt. Und mit dem Blick aufs Sportliche ist natürlich ein Weiterkommen gegen Darmstadt ein Tick wahrscheinlicher oder möglicher, als wenn du jetzt sowas wie Dortmund, Leverkusen, RB Leipzig oder sonst irgendwas kriegen würdest. Also ich bin mit dem Los ehrlicherweise nicht unzufrieden.
Nee, also sportlich auf Augenhöhe würde ich sagen. Also die Könnte Löwen kommen eingespielt in dieses Spiel. Darmstadt, glaube ich, hat einen mittelgroßen Umbruch gehabt nach der Saison. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber habe ich irgendwo gelesen. Markus, verfolgst du Darmstadt eigentlich noch?
Stimmt schon.
Du warst ja kurz mal in Darmstadt.
Ja, doch, da ist schon ein Umbruch drinnen. Ja. Und das ist halt jetzt auch sowas, wo ich auch die Chancen schon gut sehe für 60. Also sagen kann man nichts. Klar, ein Favorit ist immer der höherklassigere. Aber gerade die DFB-Pokalspiele sind komplette Ausnahme. Und deswegen, da ist schon was möglich. Und wie du es gerade schon gesagt hast, weil halt die Mannschaft dann eingespielt ist. Und das macht auch immer was aus. Also weil in der Regel fängt ja immer dann der höherklassigere, hat die Saison noch nicht gestartet und sowas und das macht auch viel aus, meiner Meinung nach.
Ja. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, die Pokalauftritte der Löwen seit dem Doppelabstieg, die waren alle sehr, sehr eng. Also wir hatten das Spiel gegen Ingolstadt knapp 2-1 verloren. Dann hatten wir ein Spiel gegen Kiel, da hat 60 ganz, ganz lange 1-0 geführt und hat dann hinten raus einfach die Kraft verloren, als dann Kiel nochmal umgedreht hat. Und dann hatten wir letztes Jahr das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wo 60 mindestens auf Augenhöhe war und dann einfach Frankfurt nur aus der Halbzeitpause besser rausgekommen ist mit einem Doppelschlag. Also eigentlich wäre jetzt mal die nächste Runde fällig. Ich glaube, da könnten wir uns drauf einigen.
Wir nehmen einfach alles mit in der neuen Saison.
Wir nehmen alles mit. Und im Pokalfinale dann Bayreuth gegen 60 in Berlin.
Ja, ich würd's auch so machen. Dann.
Da komme ich aber dann sicher, gell?
Ja, also wenn das Spiel in Bayreuth ist, dann besorge ich euch eine Karten.
Das ist jetzt aufgenommen und festgelegt. Gut, sollen wir die festnageln. Finde ich sehr, sehr gut. Aber auch Bayreuth wurde gezogen und ich finde eigentlich ein ähnlicher, ja, also auf den ersten Blick würde man wieder sagen, auch nicht so extrem namhaft, aber es ist natürlich ein Bundesligist. Bayreuth trifft auf Bielefeld. Und die waren letztes Jahr nicht schlecht. Die haben den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft. Eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde. Aber auch da, glaube ich, ist es so, wenn es, keine Ahnung, die Bayern gekommen wären oder sonst irgendwas, hätte man gesagt, naja, okay, bloß nicht untergehen. Aber den Eindruck, den man von Bayreuth gewinnen kann, an einem guten Tag, könnte Bielefeld, war, glaube ich, schon ordentlich Paroli bieten.
Ja, das ist ja dann das Ziel, muss man sagen. Also klar, Bundesligist, haushoher Favorit, braucht man nicht drüber reden. Aber wie du es auch schon gesagt hast, wenn du wirklich dann halt Dortmund, Leipzig oder Bayern halt siehst, da hast in der Regel jetzt, die schießen die halt weg. Also da hast du vielleicht bei 1000 Spiele gewinnst du vielleicht mal eins. Und da ist halt vielleicht jetzt gegen Bielefeld die Chance ein bisschen größer vielleicht, dass du halt, keine Ahnung, von 50 Spielen eins gewinnst oder von 20 Spielen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es möglich, dass wir denen wehtun können und dann hoffen wir halt, dass wir das auch abrufen können. Und wir haben uns das hart erarbeitet letzte Saison und jetzt nach 15 Jahren mal wieder im DFB-Pokal dabei. Und deswegen ist das ein Riesenerfolg für den ganzen Verein und wir freuen uns einfach, dass wir da ein Highlight haben.
Und ihr habt ja bewiesen, dass ihr Pokalmannschaft seid. Ihr habt ja über einen Ligapokal reinkommen in den DFB-Pokal. Von dem her kann man da bestimmt auch ein bisschen Selbstvertrauen draus ziehen, oder? Aus dem Verlauf
der letzten Wochen. Ja, das war genau der Modus. Der ist halt einfach echt schwierig gewesen, weil du halt einfach jedes K.O.-Spiel gewinnen musstest sozusagen. Und das ist immer gut, wenn du einfach schon mal das schon gespielt hast. Also der Druck ist ja immer da. Auch im Pokalfinale oder so, klar, hast du nur Chance gehabt, jetzt über den Toto-Pokal wäre es ja so gewesen, dass du dann ins Viertelfinale reinkommst. Aber das ist halt, du willst einfach den Pokal dann gewinnen. Und auch wenn es nur der Landespokal oder Ligapokal ist, das ist einfach ja immer toll, wenn du so ein Ziel schaffst. Hm.
Jetzt blicke ich mal gerade auf die Uhr. Ich glaube, bei Anja läuft der Countdown. Anja, das ist dann die Gelegenheit, noch schnell deine Fragen oder dein gutes Gossip in Richtung Markus Ziereis zu feuern.
Mein gutes Gossip in Richtung Markus Ziereis? Boah, also da bin ich nicht so gut behaftet. Also wir haben festgestellt, dass wir uns von einem Wiesentermin kennen im Hackerzelt.
Aber wen kennst du davon nicht?
Das stimmt, aber ich könnte an jetziger Stelle nicht mehr eruieren, ob ich ihn danach noch im Weinzelt gesehen habe. Das weiß ich einfach nicht mehr.
Sag einfach mal nein.
Also wahrscheinlich schwöre ich, dass die Antwort ja ist und nicht nein.
Sehr gut möglich.
Aber was ich umso schöner finde, ist, dass du ja blaue Verstärkung auch in Bayreuth jetzt bekommst. Mhm. Und du hattest es, glaube ich, auch in deiner Social-Media-Story. Ja. Wie sehr hast du dich gefreut, dass Felix Weber kommt?
Wirklich sehr. Also ich glaube, meine Follower, die haben es gesehen gehabt. Und die haben sich auch viele gefreut, weil das Bild meiner Meinung nach sehr witzig war. Aber ich freue mich natürlich echt, dass er hier sich für Bayreuth entschieden hat. Felix ist ein überragender Spieler. Vor allem für mich jetzt ein super Kumpel. Wir sind immer in Kontakt gewesen, auch das Jahr, wo er jetzt in Essen war. Und deswegen ist es umso schöner, dass er halt jetzt hier wieder mit mir in der Mannschaft spielt.
Hast du ein bisschen die Werbetrommel gerührt, oder? So im WhatsApp-Austausch.
Ja, schon. Also klar, man tauscht sich ja aus und da wird natürlich ein wenig auch die Strukturen hinterfragt und alles, wie es läuft. Und dann war ich da schon sein Ansprechpartner, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das war echt spannend. Also da kommen wir nachher noch dazu, was sich da in Bayreuth tut. Das finden wir, glaube ich, allesamt hier sehr, sehr spannend. Und wir sind all der Meinung, dass ein bisschen mehr bayerischer Wind noch in der dritten Liga echt gut tun würde.
Das stimmt. Und Markus, bevor ich gehe, lege ich dir was ans Herz. Man kann auch den Bayreuther Volleyballern gut zuschauen. Die haben auch eine sehr gute Stimmung dort.
Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen.
Ja, da trifft man mich auch ab und an.
Ja, dann sagst du mir sofort Bescheid, wenn du hier bist, und dann versuche ich es mir einzurichten, dass wir hoffentlich da kein Spiel haben, aber dass ich vorbeischauen kann.
Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt raus, weil der Kapitän muss immer an Bord sein, wenn Training ist.
Und deswegen darfst du jetzt gehen.
Ja. Und danach gibt's Bier für mich. Also Servus, gell?
Viel Erfolg, Anja.
Spaß. Ciao.
Dann machen wir jetzt in der Männerrunde weiter.
Ja, Markus, wir sind jetzt in der Überzahl, jetzt können wir Dialekt drin. Der Flo versteht uns zwar nicht mehr, aber...
Das ist so nicht richtig, Burschen. Das ist so einfach nicht richtig.
Das wurscht, wir hauen einfach raus, wo es geht.
Haut es aus, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir unter uns, das ist auch eine Bergfest-Premiere. Ansonsten waren wir immer, war die Anja eigentlich immer dabei. Aber wir machen einfach weiter. DFB-Pokal waren wir gerade noch. Bayreuth, wie gesagt, gegen Bielefeld. 60 trifft auf Darmstadt. Und seit heute ist auch klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass endlich auch wieder Zuschauer dabei sein dürfen, exorbitant gestiegen ist. Beziehungsweise wir können eigentlich, wenn alles glatt läuft, davon ausgehen, dass die Stadien in Bayern zu 35% gefüllt werden dürfen. Und da schaue ich Markus an und ich habe das Gefühl, da glänzen gerade die Augen so ein bisschen. Das ist schon eine große Geschichte. Du hast es gerade gesagt, Bayreuth nach 15 Jahren mal wieder im DFB-Pokal dabei, einen Erstligisten bekommen. Also wenn jetzt da keine Zuschauer möglich gewesen wären, das wäre schon Salz in die Wunde.
Ja, gewesen. Absolut. Also wir haben es ja gemerkt, jetzt die ganzen Spiele, die jetzt gewesen sind, da sind ja dann jetzt gerade am Schluss jetzt wir haben ja die Playoffs so gespielt gehabt noch, und da sind halt dann 250 zugelassen gewesen oder auch 400 Zuschauer. Das merkst du dann halt schon, was das für ein Unterschied ist. Oder auch ein Geisterspiel haben wir auch gehabt. Das man kann sich das gar nicht vorstellen. Jetzt schaffst du so ein Highlight, dass du hier in Bayreuth einmal nach 15 Jahren wieder spielst, und dann, wenn jetzt das Corona wenn es das jetzt nicht möglich machen würde, das wäre schon extrem bitter.
Vor allem, wenn man mal auch guckt, ich glaube, ins Willi-Sack-Stadion passen, glaube ich, 21.000 rein.
Ja, 22. Also würden reingehen, ja.
Genau, jetzt sagen wir mal rund ein Drittel, dann sind wir bei 7.000 Zuschauern und die können Rabatz machen.
Schöne Kulisse.
Ja, voll. Also klar, hier die Kulisse, da ist was möglich. Also ich habe es ja gemerkt, wo ich mit 60 dann hier gespielt gehabt habe, da haben wir ja auch richtig viele Zuschauer gehabt, und das ist halt schon, also da geht schon was. Von dem her freuen wir uns alle und hoffen halt, dass auch dann so ausgelastet werden kann.
Sieht ja momentan ganz gut aus. Das ist ja heute rausgekommen, dass bundesweit bis zu 50% möglich ist. In Bayern vorerst erstmal 35% liegt an der Inzidenz. Und da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Auf alle Fälle, Bayern ist noch ein bisschen defensiver. Aber de facto ist es so, wir können damit rechnen, dass Zuschauer zugelassen werden. Im Grünwalder Stadion wären das bei einer Kapazität von 15.000 5.250. Das ist aber auch nicht verkehrt. Vor allem, wenn wir wissen, und Markus weiß es noch, wenn da, selbst wenn die Stehhalle mal nur halb oder ein Drittel voll ist, allein durch das Dach presst es natürlich da.
Ist gerade wurscht. Hauptsache, da sind 60er-Fans drin, die schreien, der ist egal, welcher Ding. Also ob in welcher Stehhalle da drinnen bist oder sonst was, da ist immer Radau. Deswegen ist das für den Verein und für die Fans auch mal richtig geil wieder.
Und wir haben es ja schon mal gesagt, Alex, und das haben wir alle als extrem bitter empfunden, dass 60 der einzige Verein, einzige Profiverein aus den ersten drei Ligen war, der während der Corona-Pandemie definitiv null Zuschauer hatte, weil erst zum letzten Spieltag wieder ein paar zugelassen waren, und 60 hat es genauso getroffen, dass die beiden Möglichkeiten, wo noch was gegangen wäre, nichts ging.
Ja.
Also 60 wartet am längsten auf Zuschauer bei Pflichtspielen.
Ja, ich krieg da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dran denke, irgendwann mal wieder in der Westkurve zu stehen. Also ich habe den Tag immer noch dick im Kalender markiert, 29. Februar 2020, letztes Spiel vor Fans gegen Chemnitzer FC. 4:3, Prinz Owusu, ich glaube in der 94. 4:3 geschossen. Das Stadion ist gefühlt in die Luft geflogen, und dann war auf einmal, bis jetzt Stille. Und das ist irgendwie, der Cut war einfach extrem. Deswegen wird es umso geiler, wenn es mal wieder soweit ist. Ich kann leider beim ersten Spiel nicht im Stadion sein, weil ich arbeiten muss, also in der Redaktion arbeiten muss, nicht im Stadion. Tut im Herzen weh, aber wird hoffentlich in Bälde wieder soweit sein.
Ja, ich an den Tag denke ich auch mit ganz viel Schmerzen zurück, weil ich hatte Tickets für das Spiel und ich war auch im Giesinger Bräu schon. Und dann gab es einen medizinischen Notfall in der Familie. Also es war nichts Schlimmes im Nachhinein, aber es war etwas, wo ich dabei sein sollte. Und deswegen habe ich mir dann in der Wartezone in einem Krankenhaus das Spiel angeguckt.
Ehrlich.
Ja. Dafür ist mein letztes Stadionerlebnis, das war das 3-2 Last-Minute-Sieg im Derby in Haching, als der Block explodiert ist.
Auch geil. Also, das ist auch geil gewesen. Ne?
Das war sehr heftig. Ja, es war kalt, aber es war...
ja, dann war es wieder warm danach.
Zu dem Zeitpunkt war es definitiv warm. Also das unterschreibe ich sofort. Nein, also wir gucken ganz gespannt darauf, was sich dann tun wird im DFB-Pokal. Wir hoffen natürlich, dass Bayreuth und 60 möglichst weit kommen. Hoffentlich kein Duell irgendwann mal. Also ich glaube, ab Achtelfinale oder ab Viertelfinale wird dann diese Beschränkung aufgehoben, dass die unterklassigen Mannschaften nicht gegeneinander spielen können. Hoffen also, dass beide möglichst lang dabei sind und sich bestenfalls erst in Berlin treffen. Boah, das wäre so geil.
Das wäre ein Ding.
Haben wir noch ein Thema? Ja, die Löwen haben 3 Testspiele bisher bestritten. 2 Siege, 1 Niederlage, dem 8-2 in Heimstetten, wo gefühlt jeder mal durfte. Im Übrigen auch die Neuzugänge Goden und
Bär, Deichmann?
Deichmann? Nee. Gut.
Oder du meinst Treffer? Achso, Torschützen meinst du, ja.
Ja. Nee, nur Kevin Goden hat getroffen, wenn ich das richtig sehe. Aber da ging es schon mal ordentlich rund. Dann gab es diese knappe Niederlage gegen Ried. Und heute, vor knapp 4 Stunden, hätte ich jetzt gesagt, sind es ein 2-1-Erfolg über Austria Klagenfurt. Und da hat der Neuzugang doppelt getroffen. Der Herr Bärig, würde ich sagen. Oh, ist der schlecht.
Was gut. Sind wir
gewohnt von dir.
Was gut.
Ja, und man hätte sich eigentlich nur die letzten 10 Minuten angucken müssen, wenn in der 82. fällt das 1-0 für Klagenfurt, in der 84. gleicht Bär aus und in der 88. macht er einfach das Tor. Es könnte so einfach sein.
Kann man machen.
Also, was kann man draus sagen? Man kann ehrlicherweise noch nichts draus sagen. Michael Kölner probiert auch systematisch so einiges aus. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und Testspielergebnisse sprechen immer nicht so die extrem deutliche Sprache. Also es ist eher interessant zu sehen, wer spielt denn wo. Und ich finde, momentan ist 60 noch gar nicht ausrechenbar. Und das macht es eigentlich so interessant. Also wir werden eine hungrige Löwenmannschaft sehen in dieser Saison. Aber wir werden eine Mannschaft sehen, an die wir uns auch erstmal wieder gewöhnen müssen. Weil, glaube ich, das System, was wir gesehen haben, das wird anders sein. Also heute alleine der Kollege Deichmann in der Abwehr. Da habe ich erstmal doof geguckt.
Okay. Außenverteidiger.
Ja.
Als Wilscher
Laufstark. Ersatz. Aber laufstark. Also ganz, ganz interessant. Und nochmal die Bestätigung, 60 hat auf alle Fälle kein Torwartproblem mit Marco Hüller. Ja, sowieso nicht. Das ist klar. Tom Kretschmer haben wir schon gesehen, dass sich der auf gut bayerisch gesagt nichts scheißt bei seinem unverhofften Einsatz in Ingolstadt. Aber auch der dritte Mann im Bunde, der Kollege Schickeli, der hat heute auch ein-, zweimal ganz gut pariert. Also müssen wir uns keine Sorgen machen.
Das ist unser geringstes Problem.
An der Stelle gleich mal die Nachfrage. Als Nono Kosu bei uns zu Gast war, hat er ja gemeint, er hat ja Marco Hiller so ein bisschen als Psychopathen dargestellt, was der mal für Dinger rausholt. Markus, kannst du das bestätigen?
Marco ist, dann würde ich sagen, unmenschlich auf der Linie. Der holt wirklich Sachen raus und der springt ja in alles rein, was geht. Wenn es mit Vollspann aus 20 Zentimeter dem ins Gesicht schießt, das ist dem scheißegal. Also muss man wirklich sagen, der springt da rein und der holt Sachen raus. Da kannst du einfach, manchmal verzweifelst da wirklich. Also da ist definitiv kein Problem da.
Ja, wir erinnern uns an die Szene, die legendäre im Derby. Gegen Bayern. Also einfach mal blutend weiterspielt. Also wir wollen es jetzt nicht überhöhen. Ich weiß, wie intelligent das aus dem gesundheitlichen Aspekt war, aber ich glaube, der würde alles dafür geben, damit kein Tor fällt. Also das war jetzt kein, also es ist nicht nur sinnbildlich gewesen, sondern du hast die Erfahrung auch gemacht mit ihm.
Ja, Paradebeispiel war das. Also der ist schon hart im Nehmen, das muss man sagen. Aber hart im Nehmen haben in der Regel alle Torhüter. Das muss man wirklich alle sagen. Ja. Aber gerade die Qualität, die merkst du schon auf der Linie, ist er da, manchmal holt er Sachen wirklich raus, da wo du sagst, oh mein Gott, das kann man nicht glauben, da verzweifelst du dann.
Wie war der Spruch immer, links außen und Torhüter haben einen an der Klatsche.
Ja, genau.
Ja, gut. Dann Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf den Spielplan noch und dann gehen wir wirklich komplett zu Markus rüber. Der Spielplan der dritten Liga ist heraus. Da haben wir natürlich auch mit ganz viel Neugier drauf geguckt. Und wie ich finde, ist dieser Spielplan, ich suche ihn nur mal ganz kurz heraus, ich finde den mehr als interessant. Endlich mal nicht gegen Ingolstadt am letzten Spieltag.
Dafür gegen Würzburg am ersten, das ist ja auch
irgendwie. Ja. Aber genau, Würzburg an Spieltag 1, dann in Wiesbaden, das ist auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Dann das Derby direkt zu Hause gegen Türkgücü, dann nach Kaiserslautern und dann zu Hause Köln und dann geht's nach Braunschweig. Kann man von, ich sag schon Hammerauftakt irgendwie. Ja. Aber andererseits auch gut, weil es sofort eine Standortbestimmung ist und du sofort weißt, du musst vollkommen da sein.
Eben, also, du weißt, wo du stehst.
Vielleicht, Markus, aus deiner Sicht, lieber gleich Vollgas so rein starten in eine Saison?
Ich sag, ja, also finde es gut, weil so ist es, wenn jetzt vermeintlich leichtere Gegner sind, dann heißt es ja, du musst jetzt alle Spiele gewinnen. Und dann ist das auch manchmal gar nicht so gut. Also weil dann ist man schon, wenn halt dann einmal was in die Hose gehen sollte, dann ist man gleich riesig enttäuscht dann auch. Also man wünscht sich schon immer den perfekten Start, das ist ja klar. Aber ist definitiv ein Hammerprogramm. Aber ich denke, dass so alle so den Fokus drauf haben, dass da einiges drin ist, weil du wirklich dann weißt, okay, wo stehst du dann wirklich, weil halt da eben Kracher schon gleich am Anfang da waren.
Und dementsprechend auch mal der Blick ans andere Ende des Spielplans, nämlich auf die letzten 5 Spieltage und die auch die finde ich interessant, aber auf einer anderen Ebene. 5 letzter Spieltag zu Hause Osnabrück, in Duisburg, zu Hause Havelse, dann in Magdeburg und das letzte Spiel gegen Dortmund 2. Rein Bauchgefühl, das ist nicht schwer, nicht leicht, das ist eigentlich relativ ausgeglichen. War mein erster Eindruck. Alex, wie war es bei dir?
Ja, man sieht an dem Spielplan jetzt ganz plastisch, wie ausgeglichen die Liga wieder ist. Also ist noch ausgeglichener als die Jahre davor, weil du jetzt keinen mehr hast, wo du sagst, der muss jetzt unbedingt hochgehen. Weil die runterkommen sind, ja, natürlich gehören die zum Kreis der Favoriten, aber da ist jetzt kein Top-Favorit auf den Wiederaufstieg dabei. Und die hochkommen, sind ja gut, aber jetzt auch nicht überdurchschnittlich gut. Ich glaube, Dortmund 2 und Freiburg 2 kannst ganz schwer einschätzen, wie alle Zweitmannschaften.
Und da musst du dazu sagen, hast du natürlich auch die nehmen dir den Platz und den Aufstieg nicht weg.
Stimmt auch wieder.
Na?
Ja, so muss man es, wenn man es so sieht. Havelse, große Unbekannte. Wer geht noch hoch? Viktoria Berlin. Auch nicht also habe ich nie verfolgt, also ich habe noch keine Sekunde von denen gesehen, also kann ich nichts dazu sagen. Havelse habe ich in der Relegation ein bisschen verfolgt, waren überraschend gut, wobei Schweinfurt das mit ein bisschen mehr Glück auch wahrscheinlich gezogen hätte, ja. Würde ich sagen. Also da war schon ein bisschen Glück dabei bei Havelse. Ein bisschen Unvermögen bei Schweinfurt, muss man auch sagen.
Ja, aber es ist trotzdem so, die haben es echt gut gemacht. Ja. Also das war jetzt nicht so klar, Schweinfurt auch gerade im zweiten Spiel die Torschancen, wenn sie da besser verwerten. Aber im ersten Spiel, also gerade im Hinspiel, da haben sie total überrascht mit der Leistung. Also
am Anfang haben sie es fast überrollt. Das war wirklich
beeindruckend. Klar, das Tor war glücklich dann gerade im Hinspiel, aber das musst du halt auch erst einmal erzwingen. Klar, da ist ein klarer Torwartfehler, aber trotzdem waren sie überraschend oder sehr überraschend sogar richtig gut.
Ja. Und wir müssen auch ganz klar sagen, Aufsteiger aus der vierten Liga, es wäre nicht verwunderlich, wenn nicht der ein oder andere dann doch mal überraschen würde. Also der SC Verl hat eine bemerkenswert gute Saison gespielt, ist dann so ein bisschen eingebrochen, aber war am Anfang richtig, richtig giftig. Türkgücü auch lange stark dabei. Deswegen auch einen TSV Havelse sollte man nicht unterschätzen. Nee. Markus, gehen wir mal zu dir und deinen Verbindungen zum Löwenkosmos. Du warst sehr, sehr lange bei 60, sogar zweimal. Du bist mit 60 zweimal Regionalligameister geworden. Einmal mit der zweiten Mannschaft und einmal mit der ersten. Ja. Aber die waren beide intensiv. Aber ich sag mal, 2013 im Nieselregen von Ingolstadt. Mhm. Bei der zweiten Mannschaft im alten Stadion am Hauptbahnhof, wo der Block der Löwenblock wirklich brechend voll war. Ich war damals da auch drin. Ich habe damals gefeiert, meine erste Löwenmeisterschaft.
Sehr gut, sehr gut.
Und es war wirklich ein zähes Spiel. Und dann kam die Schlussphase. Und dann kam auch Markus Zierens.
92. war echt, war nicht schlecht, muss ich sagen. Habe ich den schön unter das Latte reingehauen.
Ich wollte gerade sagen, das jetzt untertreibst du aber ein bisschen. Also.
Ja, war gut.
Bescheidenheit ist eine Zier.
Ja, genau.
Aber weiter kommt man ohne ihr. Nein, also mit Markus Zier ist der Löwe sehr weit gekommen. Müssen wir also nicht falsch verstehen, um Gottes Willen.
Naja, alles gut. Nein, das war schon ein Highlight, klar. Und dann, wo man halt dann gerade die Regional, also die, wo ich dann wieder zurückkommen bin, die Regionalliga-Saison, die war schon mega. Also, dass wir das dann halt am Schluss dann auch geschafft haben und wie der Biro halt damals die Mannschaft auch zusammengestellt hat, das war halt was auch, glaube ich, wo sich jeder Fan dann identifizieren hat können damit. Und sowas macht es halt dann auch aus.
Absolut.
Das kann ich aus Fansicht nur bestätigen. Also man hat sich, glaube ich, als Fan selten der Mannschaft so nahe gefühlt wie in dieser Saison. Also da war wirklich ja so viel Identifikationspotenzial. Da ist es immer noch. Ich meine, die Mannschaft ist ja im Kern, besteht ja immer noch. Also die Stammspieler. Von dem her, ja, da wurde einfach ein Grundstein für das gelegt, was jetzt sehr gut läuft seit 3-4 Jahren. Ja. Muss man einfach so sagen,
ja. Ich würde ganz gerne nochmal den Sprung zurück machen. Du hast ja in deiner, muss ich aufpassen, weil ich sage, Oberpfälzer Heimat ja das Kicken erlernt. Ja, da muss man aufpassen, wo die Grenzen sind. Deswegen bin ich absolut da immer ganz vorsichtig.
Da musst du aufpassen. Sag ja nicht nie dabei oder irgendwas anderes zu mir.
Genau deswegen. Und ich weiß nicht, dann wäre der Podcast direkt beendet gewesen.
Aber das kenne ich auch. Ich komme aus Fichtach ursprünglich und Fichtach wird oft in der Oberpfalz verortet. Gerade im Bayerischen Rundfunk ist das oft ein Problem. Ich höre oft Fichtach in der Oberpfalz und denke mir jedes Mal, wie kommt man auf sowas?
Ja, deswegen, also das ist nicht, ich habe nichts gegen Niederbayern, um das geht's nicht, aber das ist trotzdem Oberpfalz und Niederbayern und was anderes.
Ja, ich darf jetzt gegen die Oberpfalz auch nichts sagen, weil sonst bekomme ich zu Hause.
Nein, ja, genau. Sag ja nichts.
Ich würde gerne hinleiten zu deiner ersten Station, weil da ist der Alex vorhin drüber gestolpert, als wir nochmal so ein bisschen geguckt haben nach deiner Karriere. Die Spielvereinigung, wo du warst, die Spielvereinigung Neukirchen Balbini. Wir haben zuerst Bambini gelesen. Woher kommt denn Balbini?
Balbini, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht, weil ich bin ja aus Hansenried, das ist das Dorf daneben.
Also.
Und nein, die Spielvereinigung Neukirchen-Balbini, das ist der Stefan Lex zum Beispiel, der Saubär, der sagt die ganze Zeit immer Bambini. Der hat immer gedacht, Bambini.
Aber ich muss immer ans Tennis denken, an meine Tennisjugend. Da gibt es immer die Bambini-Mannschaft, da habe ich gedacht, spielen die gut Tennis oder was? Wieso Bambini? Aber
Nein, tatsächlich müsst ihr den geschichtlichen Hintergrund müsst ihr mal rausfinden. Das habe ich leider tatsächlich noch gar nicht gemacht.
Vielleicht lesen wir das demnächst in der Passauer Neuen Presse bei einem Artikel vom Herrn Augustin.
Ja, voll. Hintergrundrecherche, ja.
Das wäre was. Dann wüsst ihr den auch dann auch.
Nein, du bist dann über den Jahren Regensburg bist du 2007 zu 60 gekommen, bist dann durch die Jugend marschiert und dann hattest du ja durchaus auch Mitspieler in deiner Entwicklung, die man noch kennt. Ich sage nur Moritz Leitner, Kevin Volland, Daniel Hofstetter. Gibt schlechtere Mitspieler.
Ja, vor allem, wir haben gerade ein 92er Jahrgang, ist ein brutaler Jahrgang gewesen. Also das muss man echt sagen. Da sind so viele Profis geworden und auch einfach auch bis zur ersten Liga kommen. Und da kann man schon echt stolz sein auf die ganze Truppe. Und auch damals, wie wir da gespielt haben, das war schon, da hat man schon gemerkt, dass da einfach Spieler drinnen sind, die einfach auch höherklassig mal spielen werden. Also hat man damals schon gemerkt.
Was ja auch interessant ist, also nicht nur du hast dich dann so langsam nach oben gekämpft an den Profikader heran. Es war auch dein Trainer, der dann plötzlich bei den Profis gelandet ist, Alex Schmidt.
Ja.
Unter dem hast du ja 3 Jahre auch gespielt. Der war ja bei uns auch schon mal zu Gast, kurz bevor er dann zu Dynamo Dresden gegangen ist. Also da waren wir dann irgendwie auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil zuerst war Türkic beendet, dann haben wir ihn zum Derby eingeladen, so ein bisschen über seine Zeit gesprochen. Kurze Zeit später ist er bei Dresden aufgeschlagen. Ist da noch Kontakt da? eigentlich?
Wir schreiben, sage ich jetzt mal, auch mal auf Instagram oder sowas dann, wenn da mal was Neues anfällt oder wenn jetzt, klar, wenn, wo wir Nachwuchs gekriegt haben oder sowas, da hat man dann schon Kontakt oder wie mal wie die Zeit läuft. Jetzt regelmäßig, dass wir uns austauschen, das ist jetzt auch nicht, aber man hat trotzdem einmal ja, lustige Begegnung, sage ich jetzt mal.
Also man verfolgt immer noch so diese alten Wegbegleiter immer noch so ein bisschen nach.
Ja, schon. Also da, ich habe mir ja in der Jugend schon wirklich lange Zeit gehabt und dann halt eben auch bei den Profis habe ich meine ersten Profispiele gemacht gehabt. Die vier Stück, wo ich für 60 gemacht habe. Und also damals halt in der zweiten Liga. Das habe ich mal zum Verdanken gehabt und deswegen ja, hat man da schon noch Kontakt.
Und was vielleicht viele gar nicht wissen, also dass du mit Kevin Volland immer noch befreundet bist und dass ja die der Ursprung dann damals bei 60 letztendlich ja gewesen ist, der war ja auch dein Trauzeuge.
Ja.
Das kommt ja auch nicht von ungefähr, das ist auch nicht selbstverständlich. Also, nee, also so ein bisschen schicksalhaft war diese erste Zeit bei 60 bei dir dann schon.
Ja, schon, wir sind mal gleichzeitig ins Internat gekommen, also sind dann, gut, er ist auch 92er Jahrgang, jetzt haben wir in der gleichen Mannschaft gespielt, wir waren in der gleichen Klasse und dann haben wir halt eigentlich, also wir haben ganztag Schule gehabt und sind dann den ganzen Tag in der Schule aufeinander gesessen, sind dann ins Training gegangen, dann haben wir zusammen trainiert, dann waren wir beide im Internat, dann hat's da nach dem Essen haben wir das erste Mal Freizeit um 9 Uhr am Abend gehabt und selbst da haben wir dann noch was unternommen oder halt Blödsinn gemacht, sage ich jetzt mal. Und das ist halt schon, ja, das hat sich bis heute, hat die sage ich mal, die Freundschaft nicht aufgehört und deswegen sind wir dann halt auch eben Trauzeugen vom jeweiligen anderen.
Apropos Blödsinn gemacht, ich habe im Vorfeld ein Interview von dir gesehen auf dem Löwen-YouTube-Kanal, wo du gefragt worden bist, was denn der größte Lausbubenstreich war, den du mit Kevin begangen hast. Bist da mittlerweile auf was gekommen, weil in dem Interview bist du ein bisschen ausgewichen. Hast gesagt, da ja, war vieles dabei, was jetzt nicht spruchreif ist.
Nee, weil ich kann, also ich weiß nur, Kevin ist, wo er 16 geworden ist, haben ihm seine Kumpel, also der Saubär, das ist für ihn ein guter Scherz gewesen. da hat er eine Gummipuppe gekriegt gehabt, haben ihm jetzt seinen Kumpel geschenkt gehabt und dann hat er es aufblasen und hat das einfach mir ins Zimmer rein gemacht. Und dann sind gerade meine Eltern zu Besuch gewesen. Ich glaube, meine Mama, die hat so laut geschrien, die schreit heute noch, glaube ich. Aber lauter so Sachen halt und das ist dann schon. Klar, sind schon witzige Sachen passiert und.
Und schweißt da ein bisschen zusammen in der Freundschaft, solche Streiche.
Das eher ja freilich. Nein, das ist schon. Gehört ja dazu, aber das, da hat er, glaube ich, jeder braucht da jemanden, der wo immer mal wegen einem Blödsinn drauf hat.
Der Kevin. Müssen wir bei Gelegenheit ihn, den müssen wir auch mal, glaube ich, einladen und mal so ein bisschen gucken, was er dann noch so gemacht hat. Du warst bestimmt nicht sein einziges Opfer.
Nein, der hat einige Sachen gemacht. Der hat ja bei Ding bei Hoffenheim oder so, oder mein Rudi, also Sebastian Rudi, den hat er eine Dreiviertelstunde zu einer Autogrammkarte, zu einer Autogrammstunde hingeschickt und dann hat ihm das Videoteam begleitet und das war 1. April und das ist ja unangenehm.
Oh Mann, ich glaube, das könnte eine lange Folge werden, wenn wir Kevin Volland mal hier
einladen. Ja, herzliche Einladung an Kevin Volland.
An dieser Stelle ganz herzliche Einladung natürlich, ja. Auf jeden Fall. Deine erste Zeit hat dann nicht darin gefruchtet, dass du es bei 60 länger in die Profimannschaft geschafft hast. Dann ging es erstmal nach Frankfurt, dann ging es über einen ganz kurzen Stop bei Darmstadt 98 zu Chemnitz. Und dann bist du beim Jahn Regensburg gelandet. Und ich würde mal sagen, der Jahn hat sich einfach mal einen Aufstiegsexperten oder Regionalliga-Meisterexperten geholt. Das konnte ja nicht anders laufen, als dass da Jan hochgeht.
Ja, tatsächlich war das ein tolles Jahr auch. Also gerade die Regionalliga-Saison war das schon super. Bin ja Torschützenkönig da geworden in der Liga dann. Sind aufgestiegen. Klar, das nächste Jahr drauf, dann hätte ich mir ein bisschen anders erhofft, sage ich jetzt mal, dass wir dann nicht gerade 60 als Gegner kriegen. Aber ja, zu der Zeit, das habe ich ja oft gesagt, gerade wo ich dann zurückgegangen bin zu 60, ich glaube, selbst jeder 60-Fan hat gemerkt, dass das keine Einheit war und kein Team damals, also die Zweitligamannschaft. Und wir mit Regensburg da hochverdient aufgestiegen sind, was rein sportlich jetzt das angeht.
Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Es war beeindruckend, weil Regensburg hat damals ja das neue Stadion bekommen, ich glaube in der Regionalliga sogar noch.
Ja, genau.
Also und das war quasi, ihr habt damit den Schwung geholt, um in die dritte Liga zu springen. Ich glaube, der Zweitliga-Aufstieg war jetzt erstmal noch nicht geplant, aber das hat halt das hat sich halt dann einfach so ergeben. Und mir ging es damals so, als sich dann herauskristallisiert hat, dass wenn es denn die Relegation wird, dass der Regensburg der Gegner ist, dachte ich mir schon, da war damals bei Kiel noch ein bisschen ein anderes Gefühl, 2 Jahre vorher. Aber bei Regensburg hat man halt irgendwie gemerkt, okay, die haben jetzt so diese Mentalität, wir haben doch eh nichts zu verlieren. Selbst wenn wir jetzt nicht aufsteigen, du immer noch mehr, hast immer noch mehr erreicht, als eigentlich ursprünglich überhaupt angenommen.
Ja, ja, absolut. Also klar war das Ziel, wenn du dann so weit kommst und sowas, ist es immer so, dass du das dann gewinnen willst. Aber man muss schon sagen, wir hatten echt nichts zum Verlieren. Also man hat ja gesehen gehabt, was 60 zum Verlieren hatte. Also das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, sportlich hoch verdient. Also es tut mir zwar, hat mir auch leid getan, sage ich jetzt mal, klar für den Verein, aber und auch für die Fans vor allem. Aber ja, in dem Fall war es wie ein Neuanfang. Das muss man auch so sagen. Also wir haben es ja vorher schon mal gekriegt gehabt, dass die Mannschaft danach dann wirklich mal wieder zum Greifen nah war oder halt nahbar war, sagen wir mal so. Das ist halt schon wieder ein großer Unterschied dann gewesen. Und da glaube ich, hat sich jeder Fan dann auch mal wieder gefreut, einfach den Erfolg zum haben und auch zum spüren und auch wieder, ja, vor allem wie die Werte so nach außen gehen. Und das glaube ich, das haben wir da echt rübergebracht dann. Und deswegen war es auch für jeden, glaube ich, ein tolles Erlebnis und auch eine tolle Saison.
Ich finde das sehr, sehr spannend. Also du bist aufgestiegen mit Regensburg und da ist man natürlich dann erstmal komplett geflasht, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass du immer den Blick so ein bisschen nach Giesing immer hattest und du hast natürlich dann auch in dem Spiel wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, wie tickt denn das, was da noch da war. Dann war es ja in der Vorbereitung so auf die zweite Liga, dass du dann ja nicht mehr zur ersten Garde gehört hast und dann hat sich, und die Regionalliga Bayern ist ja früher gestartet. Und da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie kam denn dann der Kontakt zu 60 nochmal zustande? Weil wenn du sagst, wie Biro das zusammengesetzt hat, das war dann, hat einen anderen Eindruck gemacht. Wie kam das, dass du dann wirklich doch relativ spontan, also gefühlt, relativ spontan nach Giesing zurückgekommen bist?
Nee, es war für mich damals auch tatsächlich spontan, weil ich habe ja wirklich kurz vorher oder halt 2 Monate davor oder einen Monat davor, ich weiß gar nicht genau, habe ich erst den Zweitliga-Vertrag bei Regensburg unterschrieben gehabt. Das war so sportlich, wäre es jetzt da wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Ich habe ja mit dem Trainer dann gesprochen gehabt und sowas, wo ich dann das Angebot gehabt habe. Das war halt so, dass dann die Einsatzzeiten wahrscheinlich nicht so gegeben gewesen wären für mich. Und mich hat dann der Biro kontaktiert und hat halt dann nachgefragt, ob ich mir das vorstellen kann und wie es ausschaut, weil er hat richtig Bock, dass ich da komme und wir da was anpacken zusammen. Und ich war halt auch gleich voll für das Projekt und habe mich da riesig gefreut darüber, dass er da an mich gedacht hat. Und dann habe ich halt um die Freigabe auch von Regensburg gebeten und das ist auch ermöglicht worden. Da bin ich an Christian Keller dankbar für das, dass er mir das ermöglicht hat. Und deswegen richtig coole Geschichte dann gewesen. Dann bin ich zurückgekommen. Wir haben einen riesen Erfolg gehabt und für mich persönlich eine super Saison gehabt, gerade in der Regionalliga. Und ja, da konnte man halt auch die Ziele dann, was wir uns gesteckt haben, wirklich erschaffen.
Da würde ich gerne eine Social-Media-Frage einwerfen. Wir haben ja unsere Hörer dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen. So machen wir es bei jedem Gast. Und da sind einige gekommen, unter anderem von Giesinger Bur 60. Der hat gefragt, abgesehen vom Aufstieg, was blieb dir denn von der langen Zeit bei 60 am meisten in Erinnerung?
Ja, also irgendwie das Familiäre, was beim Verein ist. Das ist das, was für mich echt beeindruckend ist, dass du, natürlich haben die Profispieler so gefühlt unerreichbar immer. Also klar kann man mal hingehen und sowas oder so, aber bei 60 ist es so, man kommt ans Gelände und man ist einfach eins. Und das hat mir schon immer, hat mir das Gefühl einfach so gegeben, dass das eine richtige Familie ist. Und Das war in der Jugend schon der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, damals zu 60 zu gehen. Da habe ich auch viele andere Angebote gehabt. Und das, wo ich auch zurückgekommen bin, war es genauso. Und das ist halt das Schöne, dass da jeder einfach zusammenhält, auch von der Geschäftsstelle bis oben, dass man sich da versteht und einfach auch an die Profis rankommt. Hm.
War dann der Aufstieg 2018 auch das schönste Erlebnis mit den Löwen? War natürlich auch eine Frage von einem Hörer, nämlich von Lukas 0109.
Ja, doch. Also klar, das war das größte Highlight in der Zeit, das muss man schon so sagen. Was auch nach dem Spiel halt auch vor allem abgegangen ist, wo wir da auf dem Bus oben waren und all die Fans und auch gerade im Stadion schon alleine, wo der Platzsturm dann war, das sind halt Momente, die du nie vergessen wirst. Und das waren ja zwei absolut geile Spiele. Von dem her, ja, hat sich da einfach jeder gefreut an dem Tag und ja, da kriegt man immer wieder Gänsehaut, wenn man an das Erlebnis zurückdenkt.
Bleiben wir gleich bei den Social-Media-Fragen, weil einer, der auf dem Bus dabei war, hat auch eine Frage gestellt. Ein gewisser Eiges 19 bei Instagram, Lukas Eigner, der hat gefragt, wie wird man so ein Pinguin wie du? Was hat's mit dieser Frage auf sich?
Ja, das ist klar, dass das von ihm kommt. Ich habe immer zu ihm gesagt, er ist der Pingu vom Dienst, weil er halt oft die Bälle tragen musste und sowas. Und dann habe ich halt das ein wenig so eingeführt gehabt, dass man da halt dann sagt, ja, das, der Pinguin muss das machen. Und da machen wir uns bis heute noch einen Spaß jetzt mal drum.
Da schau her. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Verbindung hätte ich jetzt nicht angestellt, aber...
Ja. Ja, das ist verrückte Verbindungen gibt's da.
Das sind die Insider. Aber Alex, ich glaube, wir haben noch etwas Tierisches.
Ja, wo wir gerade bei Vögeln sind. Das ist ehrlich. Ja, ist eine komische Überleitung. Ja. Na, wir sind immer noch bei den Tieren, also bei den Vögeln mit den Federn und so. Es gab einen, ich nenne es jetzt mal Vorfall in Bodenweiß beim Trainingslager.
2018
meines Wissens. Da ist uns ein Video zugespielt worden, das hat zum Steppi Zeitpunkt... Hinnl. So, bevor wir jetzt mehr erzählen, spielen wir erstmal die Audiodatei ab, würde ich sagen. Dieses Video, das da gibt, hat bei YouTube sage und schreibe 13 Aufrufe und ich finde, das hat sehr viel mehr verdient.
Jetzt muss man sagen, da war einer unserer Hörer, der gute Sebastian Walte, dabei und hat uns dieses Video zur Verfügung gestellt, inklusive Audiospur.
Man muss kurz ein bisschen Audiodeskription machen. Also man sieht auf dem Video einen Biergarten. Ich glaube, das ist bei dem Hotel, in dem ihr geschlafen habt, im Bodenmeiß. Mhm. Ja, man hört im Hintergrund diesen, ich glaube, es war ein Alleinunterhalt, oder?
Der Hotelchef eigentlich.
Ein Hotelchef? Der Hotelchef?
Das erklärt auch, warum die Löwen immer nach Bodenmeiß ins Trainingslager fahren.
Bester Mann.
Und ein gewisser Markus Ziereis, Marius Wilsch und ich glaube Stefan Lex sitzt noch mit am Tisch. Die amüsieren sich über diesen Auftritt köstlich.
Böni war auch noch dabei, Christian Böhnlein. Wir haben ja gerade einen Schafkopf gespielt und dann kommt das Pippi-Hähnerl wieder. Also es war legendär, muss man sagen.
Wir werden das Video verlinken in den Shownotes. Ja.
Also mich hat es im ersten Moment ein bisschen verstört zurückgelassen. Das war, also habe ich so noch nie gehört. Ist das was Bekanntes?
Tatsächlich, es singt offiziell der Lausbuer Markus, weil wir haben auch nachgeforscht dann, aber der Rainer hat es auf jeden Fall zehnmal besser gesungen. Okay. Das war Wahnsinn.
Also vielleicht kannst du uns ein Original auch noch zuschicken, also eine Verlinkung vielleicht, weil dann packen wir das auch noch dazu.
Lausbuer Markus.
Ja, Lausbuer Markus, Pippi-Hähnerl.
Pippi-Hähnerl, okay. Ja. Again what learns.
Ja. Ja. Aber der Jodel dazwischen drinnen und der hat gegackert, oder wie man sagen soll, ich weiß es auch nicht, wie man sagen soll.
Ist auf jeden Fall eine YouTube-Perle, also wie gesagt, wir verlinken das.
Ich muss, glaube ich, sagen, dass unser Hörer Sebastian, ich glaube, das extra für uns nochmal hochgeladen hat.
Das kann sein.
Und
das
kann sein, glaube ich, muss ich da nochmal ein Danke aussprechen an unseren Hörer Markus. Also eine wirkliche Perle in der Vorbereitung auf diesen
Reiner Pfeffer, bester Mann, ich sag's euch, wie es ist.
Ach, traumhaft. Ja, Schafkopfen, auch ein gutes Stichwort. Wer war denn so der Schafkopf-King, außer du natürlich zur Löwenzeit?
Das hört er zwar nicht gern, aber das war tatsächlich der Stefan Lex. Der ist gut. Der ist wirklich gut.
Die Schmerzen sieht man dir gerade an.
Ja, das tut mir leid, dass ich sowas eigentlich sagen muss, aber es war schon, der war schon gut.
Aber die Schafkopf-Connection ist ein bisschen gesprengt worden.
Ja, das tut weh. Ja. Das tut weh. Also auch gerade die, wo jetzt noch Duden sind oder sowas, die haben enttäuscht. Sogar der Marco Hiller hat es jetzt lernen müssen, dass es dann geht.
Konnte der also nicht?
Der hat es davon nicht gekannt, ne? So viel kennen es nicht, das ist echt der Wahnsinn.
Ich glaube, Richie Neudecker war mal in der Verlosung auch für diese elitäre Schafkopfrunde.
Der ja, aber da mal was alle erzählt, dürfen aber nicht rein. Man muss ja sagen, alle dürfen da nicht rein.
Was ist das so, das Aufnahmeritual?
Das darf ich nicht sagen. Oh.
Genau, das wäre jetzt interessant gewesen.
Schade.
Dürfen schon spielen, aber das ist tatsächlich Kinders wenige.
Michael Kölner kann es auch, habe ich gehört.
Ja, der kann schon, ja.
Aber der, nie, der darf
den Mischspiel dürfen.
Ja.
Wie steht es um die Schafkopfkünste der Kollegen in Bayreuth?
Sehr schlecht, geht nichts zusammen. Bin sehr enttäuscht.
Und Felix Weber, sorgt er jetzt da wieder für ein bisschen für Abhilfe? Wie ist der?
Felix, dem haben wir es ja gelernt, nur zu der Zeit in München.
Wunderbar.
Deswegen ist es gut, dass er jetzt da ist.
Also in doppelter Hinsicht eine Verstärkung für die Spielvereinigung und auch für Markus Thierhals. Nein, also man muss vielleicht nochmal, um mal ein, zwei Zahlen hier reinzuwerfen, in der Saison, der Aufstiegssaison hast du 27 Spiele gemacht und gleich 14 Buden gemacht. Also du warst ganz schnell wieder heimisch und zusammen mit Sascha Mölders auch hauptverantwortlich für die Torausbeute. Und in der dritten Liga ging es dann, ja, war es zäher, da war der Konkurrenzkampf, glaube ich, auch einfach ein bisschen höher und du hast dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Da hat es dann so ein bisschen, ist so ein bisschen in Stocken geraten. Und ich glaube, mein Eindruck damals gewesen, das hat einem Großteil der Fans richtig wehgetan, dass du da zwangsweise ausgebremst wurdest. Also mir ging es vor allem so und auch meiner Clique ging es so, das war schon mehr als schade. Alex, wie war das bei dir damals? Also mir hat es richtig, richtig wehgetan, weil ich gedacht habe, das ist jetzt endlich die Chance. Markus ist endlich bei 60 angekommen, setzt Duftmarken, war bei den Fans immer beliebt und dann kommt ausgerechnet dann.
Ja, ging mir genauso. Ich meine, ich hätte es Markus gegönnt, auf jeden Fall. Weil es gab ja immer dann nach dem Aufstieg die Geschichte, ja, Markus Thierhals hat in der dritten Liga noch kein Tor geschossen und so. Und das war immer so durch die Medien gegeistert. Allein schon deswegen hätte ich es ihm gegönnt, aber du hast ja dann dein Tor geschossen, immerhin noch eines.
5-1 Magdeburg.
Ja. Immerhin,
ja. Nein, das ist schon ein Ding, aber es ist für mich auch nicht ganz einfach gewesen, muss man ehrlich sagen. Mhm. Das war schon, ich habe bei 60 jetzt schießt 14 Tore, dann habe ich nur 9 aufgelegt gehabt in der Saison, wo wirklich eine super Quote ist, gerade in der Anzahl von Spielen, wo es wirklich perfekt gelaufen ist. Ich glaube, da habe ich auch sehr gute Spiele so gemacht, gerade jetzt unabhängig von den Tore. Und dann wird dir halt jemand vor der Nase eigentlich gekauft, was natürlich gut gemacht hat, der Adriano Grimaldi, der hat ein gutes, also ein halbes Jahr eigentlich nur gespielt, aber trotzdem hat er gute Leistungen gebracht, und das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt schade ein bisschen so gewesen, dass bei mir immer so gewesen ist, dass wenn ich jetzt gerade in der vierten Liga habe ich performt, super Saisonen gehabt und dann steigen wir auf und dann auf einmal bin ich gefühlt weg und kriege halt auch kein Vertrauen mehr. Und für mich hängt das halt schon, ich bin schon ein Spieler auch, wo ich halt dann sage, okay, wenn der Trainer mich dann halt links liegen lässt, dann geht das auch nicht spurlos vorbei.
Ja.
Ist ein bisschen schade gewesen, weil ich hatte es in Regensburg auch in der Phase, also da habe ich auch 19 Tore gemacht, bin Torschützenkönig geworden und habe dann kein einziges Spiel in der dritten Liga von Anfang an gespielt. Mhm. Also das ist schon nicht ohne, aber mei, es ist so gewesen und deswegen braucht man da jetzt auch nicht irgendwie jemandem eine Schuld geben oder sowas, sondern es ist enttäuschend gewesen für mich persönlich auch und mei, ich war froh, dass ich dann mein Tor geschossen habe. Das war dann auch schon, ist für mich persönlich, war das schon ganz, ganz gut dann.
Ja. Der Abschied kam dann letztendlich auch nicht ganz so überraschend. Es ist klar, dass wir haben vorhin mal ganz kurz mit Anja noch mal darüber gesprochen gehabt, wir hatten gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du ja erst 28 bist. Also das kommt, also gefühlt bist du schon ewig dabei in diesem Zirkus und deswegen war auch vollkommen klar, dass du natürlich deutlich mehr spielen möchtest. Der Abschied hat mir dann auch nochmal wehgetan, aber es war halt einfach irgendwie,
ja, war logische Konsequenz, klar, weil ich habe hauptsächlich dann im Toto-Pokal gespielt oder sowas und klar, da kommst dann, da habe ich viel Tore gemacht oder sowas, da bist du schon ein bisschen im Fokus dann mit drinnen oder so, aber das ist halt trotzdem, wenn du dann überhaupt keine Chance mehr kriegst, dann dich zu zeigen und sowas, dann ist es halt schwierig. Oder bei, gerade in den Spielen, wo ich halt dann auch gespielt habe, also über die klar sind das dann schlechtere Gegner, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem habe ich da jedes Mal 3 Tore oder sowas geschossen, aber es hat nie gereicht, dass ich dann wieder rankomme. Das ist halt dann schon ein wenig schade gewesen, aber klar, brauchen nicht drüber reden, das war dann nicht überraschend, dass ich dann einen anderen Verein suche.
In dem Zusammenhang, also dass eine gewisse Enttäuschung da ist, das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber, da habe aber den Eindruck, und das hat ein Statement von dir in einem Interview auch wiedergespiegelt, du bist nicht mit Groll gegangen, weil du hast vor einem halben Jahr gesagt, 60 ist immer in meinem Herzen. Also das ist, du bist jetzt nicht mit irgendeinem bösen Gefühl gegangen.
Nee, das überhaupt nicht. Also das habe ich auch, das war für mich immer klar. Natürlich bist du dann einmal enttäuscht, wenn du klar keine gute Saison hast und sowas, aber trotzdem bin ich da überhaupt nicht nachtragend oder sowas. Also ich liebe den Verein und deswegen, ich habe 9 Jahre da verbracht, das ist eine Ewigkeit. Also gerade heutzutage im Fußballgeschäft muss man ehrlich sagen, ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen und sowas, aber das sind dann schon die Momente, die dir bleiben. Und das ist das Coole. Und deswegen habe ich da überhaupt keinen Groll drauf oder irgendwas.
Bevor wir nochmal einen kurzen Blick nach Bayreuth werfen, du hast in diesem Interview, was ich gerade zitiert habe, auch einen Löwen noch angesprochen, mit dem du, ich zitiere, sehr viel Spaß hattest, und das ist Daniel Wein. Ist der in der Kategorie Kevin Volland unterwegs oder war das nochmal eine andere Kategorie?
Das ist definitiv eine andere Kategorie, aber Wiener Bruder, wie wir ihn immer genannt haben, ist eine Legende, muss man sagen. Also der, was der für Sachen raushaut, das ist vom anderen Planeten. Von dem her freue ich mich immer, von ihm zu hören. Also wirklich, man muss immer lachen, wenn du mit dem Kerl zusammen bist, weil der einfach, keine Ahnung, wenn du ihn nur anschaut, dann musst du lachen. Das ist wirklich sehr witzig.
Das klingt vielversprechend. Auf dem Platz ist er dafür relativ kompromisslos unterwegs.
Ja, der Metzger drum, das macht er gut. Also der ist wirklich am Platz richtig stark und auch sein Aufbauspiel und alles. Also das ist ja das, die Zweikampfhärte, die hat uns schon immer gut getan oder tut einem Verein gut, deswegen richtig cool.
Ich glaube, ist der aber auch mit Streichen und Entschuldigung, Alex, ich wollte nur kurz fragen, ist der auch mit Streichen unterwegs wie ein Kevin Volland oder ist es einfach
definitiv nicht so gut, aber ja, der haut manchmal Sachen raus, das ist, glaube ich, unbewusst bei ihm.
Ich glaube aber, dass ein Markus Zier ist in der Kabine auch mit den Alleinunterhalter spielt, oder? Du hast so die Funny Bones, wie es immer genannt wird. Also ich glaube, du kannst da schon auch Leute zum Lachen bringen, kann man vorstellen.
Ist mir ein oder andere Mal, denke ich mal, schon mal gelungen. ja, also ich würde schon mal sagen, dass ich da ein paar gute drauf habe.
Dann lass uns noch mal einen ganz kurzen Blick auf Bayreuth werfen. Für dich ja auch so ein bisschen ungünstig. Du gehst von 60 weg, gehst in die Regionalliga, willst die Saison anfangen und dann kommt Corona.
Ja.
Trotzdem aber die Quote, die du bisher hast, die ist einfach echt stark. Also wenn die Zahlen stimmen, 11 Pflichtspiele, 6 Tore, eine Vorlage, gibt einen schlimmeren Start, auch wenn er mit etwas Verzögerung gewesen ist. Und Bayreuth, wenn man so guckt, was sich dort tut, man möchte es schon wissen mit der dritten Liga, oder? Also wenn wir jetzt mal so gucken, wer dazukommt. Über Felix Weber haben wir schon gesprochen. Benedikt Kirsch von Türkgücü kommt. Daniel Steininger von Magdeburg. Gibt schlechtere Neuzugänge?
Absolut. Das ist schon was, wo hier einiges vorangeht. Gerade auch für die Strukturen, das habe ich immer betont, auch letztes Jahr, wo ich schon herkommen bin. Hier wird einiges gemacht, also auch gerade Profistrukturen geschaffen, das ist auch ganz wichtig. Der Trainer ist extrem dahinter, also Timo Rost ist wirklich ein sehr guter Trainer, der hier auch nicht nur am Platz überzeugt, sondern auch außenrum gerade auch wieder so, dass die Spielvereinigung halt hier wieder eine Marke wird. Das will er halt auch voranbringen, wo es auch sehr wichtig ist. Nicht nur immer nur halt in die Mannschaft investieren und versuchen, jetzt packen wir es oder so, sondern schon auch die Strukturen schaffen. Und das ist ja für mich der ausschlaggebende Punkt auch gewesen, gerade der Trainer halt, dass der alles so ein bisschen im Überblick hat.
Also Basis schaffen, um dann stabil etwas aufzubauen.
Ja, also wir brauchen nicht drum herum, wir wollen definitiv vorne mitspielen. Wir hoffen, dass es klappt. Das hat man heuer auch versucht, so ist es nicht. Man muss sagen, wir haben die Spiele leider verdient auch verloren. Das muss man ehrlich sagen. Das war ein wenig schade, aber wir gehen da gestärkt raus und versuchen einfach die Saison ganz, ganz vorne mitzuspielen.
Diese Regionalliga Bayern ist ja, ich glaube, die stärkste Regionalliga Bayern aller Zeiten, was nicht schwer ist, weil die gibt's erst seit knapp 10 Jahren, die Liga. Aber trotzdem ist die Dichte der Top-Mannschaften ist ja extrem hoch mit Bayern 2, mit Unterhaching, Schweinfurt natürlich mit den Ambitionen. Ja. Ist es da Fluch oder Segen? Oder ist es Fluch oder Segen, dass diese Liga so stark ist? Weil ihr könnt so ein bisschen unterm Radar vielleicht spielen, euren Weg gehen, ohne die große Aufmerksamkeit. Die liegt wahrscheinlich eher auf Haching, Bayern 2.
Ja, schon. Aber gut, die anderen Mannschaften, die schauen sich auch, was haben wir für Verpflichtungen. Und die sind schon sehr gut, gerade für die Liga halt. Und deswegen... Es wird eine schwierige Saison, gar keine Frage. Natürlich, die Absteiger haben auch eher mal den Fokus mal drauf. Klar, Bayern 2 und Haching, da braucht man nicht drum herum reden. Die sind die absoluten Top-Mannschaften, sage ich jetzt mal, auch was wahrscheinlich vom Kader her angeht. Aber wir werden uns da sicherlich nicht verstecken oder so oder Angst haben, nur weil die jetzt dann dabei sind. Das sind auch Spiele, die man gewinnen kann. Und deswegen haben wir da überhaupt keine Angst. Also ja, ich bin schon mal Meister geworden in der Liga, deswegen, da habe ich nie Angst.
Nur einmal. War das Flo Eckel, der gesagt hat, der Mister Meisterschaft in der Regionalliga, Markus Zierheis? Ja,
tatsächlich, glaube, dreimal Meister geworden, ja.
Also, und das Beste ist, in dem Fall, wenn ihr Meister werden würdet, wäre es für dich der vierte Titel und der automatische Aufstieg. Ja, denn im Sommer 2022 die Direkttickets für die dritte Liga, sind für die Regionalliga Südwest, West und Bayern. Und die Relegation wird diesmal gespielt zwischen Nord und Nordost.
Genau.
Das wäre im nächsten Jahr oder im Jahr drauf, 2023, anders. Da müsste der Meister der Regionalliga Bayern nämlich in die Relegation gegen den Meister Nordost.
Ja, das ist jetzt der nächste. Das ist eigentlich ganz gut, weil der Meister sollte eigentlich immer aufsteigen. Das ist schon was, das wäre wichtig, aber nein, das kann man nicht ändern. Und für Schweinfurt war es heuer bitter, weil sie die Relegation verloren haben. Wir haben jetzt eine starke Mannschaft nur in der Liga drinnen, aber ja, das ist ja auch schön, wenn du eine attraktive Liga hast. Also ich glaube jetzt auch gerade in der dritten Liga, wenn man sieht, oder auch zweite Liga, wenn die attraktiver ist, dann macht es doch auch jeden Fan Spaß und auch die Spieler. Also lieber habe ich doch einmal Highlight-Spiele. Also was ist Highlight-Spiele? Jedes Spiel ist ja schön, so ist es nicht. Aber klar, man will sich immer gegen richtig gute Mannschaften messen. Und das ist schon cool, dass dann einfach auch eine gute Liga drin ist.
Ich persönlich muss sagen, ich freue mich extrem auf die Regionalliga Bayern. Wir haben ja mit dem SV Schalding einen Regionalligisten vor der Haustür. Da gibt es bestimmt einige geile Spiele am Reutinger Weg. Also das wird...
Ja, voll.
Es wird schon, wenn ein paar Schmankerl dabei sein.
Und bei ja, klar, das ist für jeden cool.
Und man muss auch sagen, ihr kommt ja sowieso dreimal in den Großraum München. Ihr kommt zu Bayern 2, ihr kommt zu Haching und Heimstetten ist ja auch noch da.
Freilich, also gerade München, gut, da hast du immer mehrere Mannschaften dann.
Auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Was wir hier noch auf dem Zettel haben, aber da wollen wir ja eigentlich noch gar nicht großartig dran denken, gibt es denn schon Pläne für nach der Karriere? Machst du einen Cut vom Fußball oder bleibst du im Fußballkosmos?
Ich glaube, dass ich erstmal nicht im Fußball bleibe, könnte ich mir vorstellen. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Meine Homebase mit meiner Frau ist auf jeden Fall Regensburg, das kann ich schon sagen. Da wollen wir auf jeden Fall hinziehen, wenn es mal mit dem Fußball dann vorbei ist. Und da will ich mir dann auch was aufbauen. Wie das dann konkret ausschaut, das müssen wir dann selber nur schauen, weil man halt auch mit dem Fußball noch nicht weiß, wie es weitergeht halt. Aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, dass wir so nach Regensburg dann zurückgehen wollen.
Also Heimatverbundenheit bei einem Bayern. Wie soll es ja, auch anders sein?
Also ja, meine Frau kommt ja von also Nähe Chiemsee, also im Berchtesgadener Land, aber ist ja da davor 9 Jahre in Regensburg gelebt und deswegen ist so, dass für uns, wo wir gesagt haben, da würden wir gerne mal dann langfristig bleiben oder planen.
Flo, bevor wir jetzt auf die Uhr schauen und langsam zum Ende kommen, ich hätte noch eine Frage, weil wir haben vorher deine Statistiken, sind wir durchgegangen, Regionalliga-Tore und so, und bei Transfermarkt ist mir eines aufgefallen, du hast ein Spiel in der Landesliga Mitte gemacht, mit Jahn Regensburg 2 und dabei 5 Tore geschossen. Was war da denn los, um mal den Stefan Raab rauszuholen?
Man muss sagen, Statistik ist Wahnsinn. Also da habe ich noch gespielt, kurz bevor dass ich zu 60 gewechselt bin. Das war tatsächlich, weil da ist ja die Bayernliga-Mannschaft ist ja vom Jahren abgestiegen gewesen. Da habe ich keine schlechte Quoten, muss ich sagen, weil da habe ich ja 7 für die zweite in der Bayernliga. In der Saison habe ich 7 Spiele gemacht und habe da 14 Tore gemacht. Und dann ist die Mannschaft noch abgestiegen. Und dann habe ich nur ein Spiel gemacht in der Landesliga dann, kurz bevor dass ich zu 60 bin. Und da habe ich dann 5-mal Lenken genetzt. Und bin eigentlich nur vorne im 16er drin gestanden. Also es war echt geil.
Das ist dann aber ein schönes Abschiedsgeschenk für den Ex-Verein quasi.
Ja, war cool. Und die Statistik, die kann man keiner nehmen. Ein Landesligaspiel, 5 Tore.
Genau, so ist es. Alex hat gesagt, wir müssen langsam Richtung Ende kommen. Wir dürfen aber noch auf 2 Sachen hinweisen. Alex, und da würde ich jetzt dir die Bühne bereiten. Das ja, kannst vor du allem garantiert. Ja, hau raus.
Wir haben es ja letzte Folge schon angekündigt und auch bei unseren Social Media Kanälen groß beworben. Wir gehen live am Samstag, an diesem Samstag, 10. Juli, 11 Uhr im Giesinger Bräuwerk 2 in Milbertshofen. Treffen wir uns mit euch, mit den Hörern, zu einem Stammtischgespräch zum Doppelpass sozusagen über 60. Und ja, wir dürfen eigentlich, wir sind fast ausverkauft. Also wir dürfen fast ausverkauft melden, haben noch genau 5 Plätze frei. Und ja, wer dabei sein will, der darf sich noch melden bis Samstag 9 Uhr. Dann schreiben wir ihn auf die Gästeliste und dann darf er uns ein bisschen zuhören. Und vielleicht haben wir einen Gast, vielleicht sicher, vielleicht, man weiß es nicht. Und ja, wir freuen uns auf euch und können es kaum mehr erwarten. Wir sind in den letzten Vorbereitungen und ja, sind ganz gespannt, wie das wird.
Genau so ist es. Einlass auch nur mit Gästeliste. Also spontan vorbeischauen wird nicht gehen. Also deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns eine Mail giesinger-bergwiss@gmx.de. Wir freuen uns drauf. Und die Folge und das, was wir dort aufnehmen, ist dann auch Folge 17 glaube ich. 17 dann. Gibt's dann kommende Woche. Ansonsten noch der Hinweis auf giesinger-bergfest.de/support, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen, und dann dürft ihr uns natürlich jederzeit supporten, wenn ihr das denn wollt. Alle Infos dazu auf der Webseite von uns. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur uns ganz, ganz herzlich bei Markus Ziereis zu bedanken für deine Zeit. Wir sind ordentlich in die Nachspielzeit gegangen, aber ganz ehrlich, wenn man im Löwenkosmos ist und wenn man sich unterhält, und Stammtische dauern halt auch mal länger.
Das stimmt allerdings. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Und uns erst. Ja. Wir bedanken uns aufs Herzlichste. Wünschen natürlich dir und der Spielvereinigung Bayreuth alles Gute für die anstehende Saison für Liga und Pokal. Okay. Vielleicht sehen wir uns ja bald. Ja, okay. Verstehen uns nicht falsch. Also in der Liga müssten wir die Spielvereinigung Bayreuth jetzt nicht zwangsweise in der nächsten Saison treffen.
Das stimmt.
Das liegt schauen wir mal.
Also, am besten gehen beide
auf
hoch.
Und genau. Beide auf und aus.
Genau. Genau so ist es. Also, wir wünschen Bayreuth und Markus Ziereis alles Gute. Sagen nochmal danke, dass du hier geblieben bist. Hier geblieben bist, ja, auch gewesen bist und dich vorher aufgelegt hast.
So wie Anja.
Wir sehen uns am Samstag im Giesinger Bräu, hören uns dann zu Folge 17 wieder. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal auf Giesinger Bergfest.